Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir gehen so langsam, aber sicher in die Zielgerade unserer Vortragsreihe rein. So schnell geht ein Semester dann zur Neige. Wir haben noch nach unserem heutigen Vortrag, glaube ich, drei weitere. Ich möchte Sie an der Stelle darauf aufmerksam machen, dass das Programm sich am letzten Tag geändert hat. Da haben wir eigentlich vorgesehen gehabt, einen Vortrag von Herrn Brellochs zum Thema Netzwerk. Herr Brellochs musste es leider absagen. Wir haben aber Ersatz und mehr als Ersatz, einen interessanten Vortrag, denke ich, werden wir hören von Daniel Perrin, der ist Professor in Winterthur und wird sich das Thema Sprache vornehmen. Also am 13.07. ist es, glaube ich. Habe ich das richtig? Nee. Quatsch, 25.06. so. Haben wir nicht Netzwerk auf dem Programm, sondern Sprache. Gut, heute Abend haben wir was ganz anderes. Oder vielleicht hat es auch was mit Sprache zu tun, wer weiß. Wir werden es vernehmen. Wir haben das Thema Schicksal. Und vielleicht werden Sie sich fragen, naja, ist das tatsächlich ein philosophischer Begriff? Wie einige unserer Begriffe sind sie auf den ersten Blick zumindest mal klassische philosophische Begriffe wie Wahrheit oder Erkenntnis und dergleichen. Aber ich glaube, wir werden heute Abend hören, dass auch Schicksal seine philosophischen Implikationen hat. Und erzählen wird uns das Herr Dr. Wunden. Wolfgang Wunden hat Philosophie, Theologie und Soziologie studiert, und zwar in Rom. Er hat an der Akademie, der Diözese Rottenburg-Stuttgart, an der Akademie gearbeitet, und dann ist er in eine ganz andere Welt eingetaucht, nämlich die der Medien. Hat beim damaligen Süddeutschen Rundfunk, dem späteren Südwestrundfunk, gearbeitet, im Hörfunk und später dann, und das war auch zuletzt Ihre Aufgabe, im Bereich Unternehmensstrategie.
Richtig, ja.
Also, wir haben hier jemand, der sozusagen Rundfunksender lenkte und sagte, wohin es denn gehen soll mit dem Unternehmen Südwestrundfunk. Ja, man kann es kaum glauben, aber neben solch einer verantwortungsvollen Aufgabe, die sicher sehr, sehr viel Zeitinvestition gekostet hat, hat Herr Wunden immer auch noch wissenschaftlich gearbeitet, hat sich für die Leute, die in der Szene unterwegs sind, ist er da ein Begriff. Er hat sich sehr stark mit Fragen der Medienethik beschäftigt, hat dort das Netzwerk Medienethik beispielsweise gegründet, und als Herausgeber ist er hervorgetreten, einer nach wie vor, denke ich, Standardreihe zu diesem Thema, hat zahlreiche Beiträge zu Fragen der Medienethik, der Medienpädagogik und der Kommunikationskultur verfasst und ist jetzt im wohlverdienten Ruhestand tätig, ja, als Publizist und als Dozent, und als solchen haben wir ihn heute hier. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Sollte das nicht der Fall sein, dann protestieren Sie bitte, aber friedlich, gewaltfrei. Das Thema, mit dem wir uns da beschäftigen, Schicksal, gehört offensichtlich nicht zu den Lieblingsthemen der Philosophen. Ich habe in etlichen Nachschlagewerken nachgeschaut und keinen Artikel zu dem Wort Schicksal gefunden. Würden Sie mal an eine Universität gehen und Philosophiestudenten fragen, ob sie wissen, ob jemand derzeit an dem Thema arbeitet, würde wahrscheinlich kaum jemand den Berliner Philosophen Michael Teunissen erwähnen. Der hat ein kleines Bändchen herausgegeben, die erweiterte Fassung eines Vortrags bei einer Stiftungsveranstaltung aus dem Jahr 2004. Immerhin Schicksal in Antike und Moderne. Ein sehr lesenswertes kleines Bändchen. Vielleicht ernten Sie, wenn Sie im Bekanntenkreis oder Freundeskreis das Wort Schicksal in den Mund nehmen, auch einen abschätzigen Blick, ähnlich abschätzig, wie es die Bemerkung des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt war, als jemand sagte, ich kenne da jemanden, der hat Visionen. Das heißt, er wollte damit sagen, der weiß, wo es lang geht, im Sinne von Planung, Staatsplanung, Wege in die Zukunft. der hat Visionen, sagt der Helmut Schmidt dazu, wer Visionen hat, soll zum Psychiater gehen. Ähnlich missbilligend wirkte auf mich der Blick, den mir ein Freund zuwarf, als ich ihm erzählte, dass ich an einem Vortrag zum Thema Schicksal arbeitete für diesen heutigen Abend. Er warf mir einen ganz schiefen Blick zu und ich ging in mich und fragte, was mache ich denn da? Ist das Thema anrüchig, das ich da vorgeschlagen habe? Und wurde tatsächlich darauf gebracht, dass es ein bisschen anrüchig schon ist. Ich bin nämlich googeln gegangen und was passierte mir? Ich geriet sogleich auf das Gebiet der Esoterik und der Astrologie. Und das kommt nicht von ungefähr und wir werden im Laufe der nächsten 40 Minuten dazu auch noch einiges hören. Und dann kam mir natürlich die Erinnerung an den Missbrauch des Begriffs Schicksal und des verwandten Begriffs Vorsehung in der jüngeren deutschen Geschichte, nämlich in der Nazi-Diktatur. Davon später mehr. Die Rede vom Schicksal ist offensichtlich risikoreich und lässt sich missbräuchlich verwenden. Sie stellt aber ebenso offenbar eine Grunderfahrung des Menschen vor, nämlich die, er hat mit Ereignissen zu tun, die sein Leben einschneidend verändern, die er dann deutet unter verschiedenen Gesichtspunkten und mit denen er umgeht, ja umgehen muss. Diese Erfahrung ist uralt und wir gehen ihr in einem umfangreicheren kulturgeschichtlichen und philosophiegeschichtlichen Teil nach, um so dann im abschließenden Teil nach unserem Umgang mit dieser Erfahrung zu fragen. Wir tun das in 6 Punkten und ich sage jeweils die Überschriften, wenn ich einen neuen Punkt beginne. Der erste Punkt, falls jemand mitschreiben will, Altgriechenland und römische Antike, Doppelpunkt, Schicksalsmacht und Verhängnis. Altgriechenland und römische Antike, Schicksalsmacht und Verhängnis. Wir beginnen beim altgriechischen Dichter Hesiod, der lebte etwa 700 vor Christus. Er schrieb die Theogonie, zu Deutsch das Werden der Götter. Der eigentliche Schicksalsgrund ist aus seiner Auffassung das Chaos, das uranfängliche, unbegrenzte, präkosmische, finstere Chaos. Es ist der Grund für machtvolle, der Kontrolle des Subjekts, und das ist jetzt wichtig, der Kontrolle des Subjekts entzogene Nachtgebilde, wie Tod, Schlaf, Traum, Täuschung, Liebe, Alter, Vergessen, Hunger, Schmerz, Verblendung. Auch Schuld kann nach Hesiod Schicksal sein. Schuldhaft verursachtes Unheil kann dem Menschen ebenso über den Kopf wachsen wie ein Geschehen, in das er schadlos und schuldlos, in das er schuldlos verwickelt wird. Der Dichter Homer, der Name sagt Ihnen wahrscheinlich alle was, lebte etwa 800 vor Christus und die spätere attische Tragödie entfalten diese Verbindung von schuldhaft bewirktem und unverschuldetem Leid und Tod zu bedrückenden, großartigen Schicksalsgemälden, etwa in der Geschichte von Ödipus und seiner Tochter Antigone. Sie finden die Erzählung ausführlich in der Sammlung Gustav Schwab, die schönsten Sagen des klassischen Altertums, ganz zuletzt in einer billigen Version bei Reclam herausgegeben. Da diese Geschichte für die Einstellung der Alten im Altertum sehr wichtig ist und sehr charakteristisch darstellt, worum es da geht, wenn man von Schicksalsglauben spricht, will ich Ihnen die Geschichte in einer etwas abgespeckten Version, aber so, dass Sie es nachvollziehen können, mal erzählen. Darf ich vielleicht kurz einen Test einschieben? Wer kennt diese Erzählung? Ich meine jetzt nicht nur dem Namen nach, sondern wer weiß noch im Einzelnen, worum es da geht? Also dann trage ich keine Eulen nach Athen, wenn ich es mal vortrage. Also es geht um den König Laios, L-A-I-O-S. Er wollte gerne mit seiner Frau Jokaste, J-O-K-A-S-T-E, Jokaste, ein Kind haben und sie bekamen keins. Dieser Umstand führte zu einer Anfrage seitens des Königs Laos an das Orakel des Apollon in Delphi. Und das ist jetzt wichtig deswegen, weil das Orakel eine große Rolle spielt im Zusammenhang mit der Schicksalsauffassung der alten Griechen. Die Antwort des Orakels lautet: Der Wunsch wird erfüllt, die beiden werden einen Sohn bekommen. Aber wisse, sagt das Orakel dem künftigen Vater voraus, dass dir vom Schicksal verhängt ist, durch die Hand deines eigenen Kindes das Leben zu verlieren. Diese Entscheidung geht auf den obersten der Götter, nämlich Zeus, zurück, der einen Fluch eines gewissen Königs Pelops, eines Nachbarkönigs, über Laios erhört hat. Dem hatte nämlich Laios, als er noch jünger war, einst seinen Sohn entführt, und das, obwohl Pelops ihn in einer Notlage an seinem Hof aufgenommen hatte. Er war also undankbar gewesen, hatte Schuld auf sich geladen. Und deswegen der Fluch des Pelops über Laios. Nun, Laios lebte lang nach dem Orakelspruch noch enthaltsam. Er wollte also kein Kind bekommen, weil er das Orakel fürchtete. Aber schließlich kam er doch mit Jokaste ehelich zusammen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Und da fiel ihnen nun wieder der Orakelspruch ein. Und um dem geweissagten Schicksal zu entgehen, gaben sie einem Hirten den Auftrag, das Baby mit durchstochenen und zusammengebundenen Füßen im Gebirge auszusetzen, damit es verhungerte oder von Tieren getötet würde. Dem Hirten, der das Baby übernommen hatte, tat das Kind aber leid und machte nicht, was ihm gesagt worden war, sondern er übergab das Kind einem anderen Hirten und der wiederum brachte es dem Polybos, seinem König, ein anderer König. Der nahm ihn bei sich auf und nannte ihn wegen seiner Wunden, und jetzt kommt der Name Ödipus, das heißt geschwollener Fuß. Ödipus heißt geschwollener Fuß. Der Junge, Ödipus, erfährt zunächst nichts von seinem Schicksal. Später aber, als er schon ein junger Mann ist, sähe Neider Zweifel, ob er wirklich leiblicher Sohn seiner Eltern ist. Um Klarheit über seine Situation zu gewinnen, geht er zum Orakel von Delphi, erhält aber keine Antwort auf seine Frage, ob er der leibliche Sohn ist. Vielmehr sagt das Orakel voraus, er werde seinen Vater ermorden, seine Mutter heiraten und mit ihr werde er, wie es heißt, eine Nachkommenschaft von verabscheuungswürdiger Art zeugen. Das Verhängnis nimmt so seinen Lauf. In dem irrigen Glauben, seine Adoptiveltern seien seine leiblichen Eltern, kehrt er nicht mehr an den Königshof zurück, von der Angst getrieben, irgendwann Hand an den Vater zu legen und die Mutter zu heiraten. Dadurch aber gerät er erst recht, ohne es zu ahnen, in die Fangarme des Schicksals. Auf einem Wegstück erschlägt er seinen leiblichen Vater Laios, der ihm bei einer einsamen Reise in einem Hohlweg den Weg versperrt. Er erschlägt ihn, ohne dass er ihn als König und Vater hätte erkennen können. Er hat also einen Fremden erschlagen, ohne zu wissen, dass der erste Teil des Orakelspruchs bereits in Erfüllung gegangen ist, durch seine eigene Tat. Ödipus kommt nun nach einer Weile an den Hof von Theben, also an den Hof von Laios und Jokaste, befreit die Stadt von drohenden Ungeheuern und zum Lohn dafür erhält er die Königswürde und die Belohnung, die für die Befreiung von den drohenden Ungeheuern ausgesetzt ist, nämlich die Königin-Witwe Jokaste, seine Mutter. Er heiratet seine Mutter. Ohne eigene Schuld hat er somit zwei Verbrechen begangen. Lange Zeit passiert nichts weiter. König Ödipus hat mit Jokaste 4 Kinder, 2 Jungen und 2 Mädchen. Dann kommt eine Dürre über das Land und in dieser Not wird wiederum das Orakel von Delphi befragt. Und dessen Spruch lautet: Der Mörder des Königs Laios muss zur Sühne für seine Tat aus Theben verbannt werden. Ödipus ruft alle Bürger auf, Hinweise auf den Mörder zu geben. Unter Androhung von Sanktionen gegen den, der verschweigt, was er diesbezüglich weiß. Und schließlich verflucht er den Täter, also den Mörder des Leiers. Er werde Not und Plage bis zu seinem schließlichen Verderben zu erdulden haben. So verflucht er sich selbst, ohne es zu wissen. Um den Mord aufzuklären, bittet er den blinden Seher Tiresias an den Hof. Dieser deckt nach langem Widerstand, weil er klar sieht in der Sache, die Tat auf. Jocasta öffnet ihm nach einem Hinweis darauf, wie wenig die Seher wissen, gerade dadurch die Augen, indem sie die damaligen Orakelsprüche als Beleg für das mangelnde Wissen der Orakel und Seher zitiert, macht sie Ödipus klar, dass die Sprüche in der Tat in Erfüllung gegangen sind. Er sticht sich vor Verzweiflung die Augen aus, als er Jocaste, die völlig erschüttert ist und sich das Leben genommen hat, als er sie erhängt, auffindet und geht auf eine lebenslange Wanderschaft. Das ist jetzt auch wiederum wichtig. Meist kennt man nur den ersten Teil, den ich bisher erzählt habe. Aber es gibt noch einen zweiten. Ödipus geht in Kenntnis seines Schicksals auf eine lange Wanderschaft, begleitet nur von seiner Tochter Antigone und sühnt dabei und wird ein Weiser, kommt schließlich an den Hof des Theseus, des Königs von Athen. Dort, ob seines Schicksals und seiner Läuterung geachtet, muss er erleben, wie sich seine Söhne mit ihrem Onkel, Kreon heißt er, und untereinander um die Herrschaft streiten. So geht auch dieses, die Kinder betreffende Teil des Orakels, in Erfüllung. Und es heißt gegen Ende der Sage von Ödipus, er, der Blinde, bisher von der Tochterhand geleitet, schien auf einmal ein Sehender geworden, ging wunderbar gestärkt und aufgerichtet allen anderen voran und zeigte ihnen den Weg zu dem vom Schicksal ihm bestimmten Ziele. Das Verhängnis des Ödipus bleibt auch seinen Kindern nicht erspart. Antigones Onkel, besagter König Kreon, verbietet ihr, der Antigone, unter Androhung der Todesstrafe, ihren Bruder Polyneikes zu beerdigen, welcher im Zweikampf mit seinem Bruder Eteokles gefallen ist. Kreon hält den Toten, also Antigones Bruder, für einen Landesverräter, der nicht bestattet werden soll. Antigone aber folgt ihrem Daimon, ihrer inneren Stimme, indem sie den toten Bruder mit Erde bedeckt. Sie beruft sich auf ihr Lebensgesetz mit den berühmten Worten: Nicht zum Hassen, nein, zum Lieben bin ich geboren. Zur Strafe wird sie lebendig eingemauert und erhängt sich schließlich. In der Tragödienaufführung des Dichters Sophokles gibt der Chor das Fazit mit folgenden Worten wieder: Des Schicksals Gewalt ist unentrinnbar streng. Und dann noch dies: Keinen darf man glücklich preisen, bevor er das Lebensziel erreicht hat. Soweit die griechische Schicksalstragödie, soweit Mythos und Dichtung. Die entstehende Philosophie befasst sich natürlich mit dem Thema in Kenntnis dieser Dichtungen und in kritischer Auseinandersetzung mit ihnen. Der große Aristoteles, 384 bis 322 vor Christus, hält es zwar für unbezweifelbar, dass Schicksalsfügung und Zufall wirklich etwas sind, aber er ordnet sie in seiner Physik den unbeständigen Eigenschaften zu, die er vom Wesentlichen und Beständigen, also von der Substanz, unterscheidet. Schicksal ist demnach etwas Windiges, dem die menschliche Substanz, die Seele, widerstehen kann. Nächste Station auf unserem kurzen Durchgang durch die Philosophiegeschichte ist die Schule der Stoa, benannt nach einer Halle in Athen, in der der jüngere Zenon ca. 335 bis 262 vor Christus lehrte. In der Stoa wird die Ergebung in das vom Schicksal zugeteilte zur zentralen Tugend. Das griechische Wort Moira für Schicksal hängt sprachlich mit Meros zusammen, das heißt der Teil, also was dem Menschen zuteil wird. Der Römer Seneca, 4 vor Christus bis 65 nach Christus, ist wie seine griechischen Lehrmeister vom mächtigen Wirken göttlicher Vernunft überzeugt, betont aber gleichwohl die Kraft menschlich-moralischer Selbstbehauptung. Er sagt: Mächtiger als alles Schicksal ist die Seele. Im Übrigen sind ihm Geburt und Tod bestimmend für das menschliche Schicksal. Er hält nicht geboren sein für das größte Glück, einen frühen Tod für das Beste, was dem Menschen daher widerfahren kann. Ist vielleicht nicht ganz Ihre Meinung vom Leben. Besonders wirkmächtig wird die Lebensgeschichte des Jesus von Nazareth, und ich erwähne das, obschon Jesus natürlich kein Philosoph war, jedenfalls nicht im üblichen Sinn. Jesus weiß sich vom Vater geliebt und gibt sich vertrauensvoll in seine Hände, was immer ihm geschieht. Beim skandalösen Kreuzestod, der sein irdisches Schicksal besiegelt, sagt er zwar: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hört sich wie eine Kritik, wie ein Vorwurf an. Doch jeder gläubige Jude weiß, dass Jesus hier den ersten Vers eines Psalms, des Psalms 21, zitiert. Und jeder Jude kennt das Ende dieses Psalms, und das lautet: Auch meine Seele wird für Gott leben, mein Geschlecht ihm dienen. In der Nachfolge des Jesus kommt alles Schicksal aus der Liebe Gottes und ist in gläubigem Vertrauen anzunehmen. Zum Ende der Antike führt Boethius, ca. 480 bis 525 nach Christus, der in seiner berühmten Schrift über die Tröstung der Philosophie im Kerker über das Schicksal im Sinne der göttlichen, christlich verstandenen Vorsehung nachdenkt. Er definiert die Vorsehung Providentia als die Art und Weise, wie Gott die vernunftbegabte Kreatur zum ewigen Leben hinübergehen lässt. Also ein sehr weiter Raum. Providentia, die Vorsehung, ich wiederhole, ist die Art und Weise, wie Gott die vernunftbegabte Kreatur zum ewigen Leben hinübergehen lässt. Ich komme zum Punkt 2. Christliches Mittelalter, Aufklärung und Neuzeit. Christliches Mittelalter, Aufklärung und Neuzeit. Abschied von der Vorsehung. Wie Jesus und Boethius gedacht haben, so denkt auch das christlich geprägte Mittelalter. Über dem Schicksal thront der allmächtige Gott, der alles erschafft, anschaut, erhält und lenkt bis zum jüngsten Gericht, wie wir es in dem berühmten Fresko Michelangelos in der Cappella Sixtina im Vatikan dargestellt sehen. Durchaus auch als Tag des Zornes und Tag der Tränen für viele, jedem entsprechend der Schuld, die er auf sich geladen hat. Die Scholastik, also die von der Theologie dominierte christliche Philosophie, wie sie an den Ordensschulen entwickelt und gelehrt wurde, verlagert den Schwerpunkt, den die Antike gesetzt hatte. Es entsteht ein Streit darüber, wie sich Gottes Allmacht und die menschliche Freiheit zueinander verhalten. Ungebrochen ist aber lange noch der Glaube an Gott, der auch die Schicksalsthematik umfangen kann. Das um 1200 entstandene Epos Parzival des Wolfram von Eschenbach versöhnt göttliche Vorsehung und Freiheit der Entscheidung des Menschen. Parzival findet den Gral, findet das christliche Glück nach abenteuerlichen Umwegen und Gewaltauftritten und allerlei Zweifel, wie es althochdeutsch heißt, Zweifel. Das ihm von Gott vorherbestimmte erfüllt sich ihm aber nur, das Glück und das Erfüllen der langen Suche, das Finden des Grals, weil er schließlich Demut lernt und Reue übt. Nur wer vor dem Allmächtigen niederkniet, darf sein Selbst frei suchen. Das ist die Lehre des Parzival, der Parzival-Geschichte. Eine markante Übergangsstelle zwischen Mittelalter und Neuzeit stellt Michel de Montaigne, der berühmte Montaigne, dar. Lebte 1533 bis 1592. Auf ihn kommen wir später noch zu sprechen. Er leitet schon klar zu der neuzeitlichen subjektorientierten Sichtweise über, zur Aufklärung und zu den Denkern Descartes, Voltaire und Kant. Das Instrument des selbstbewussten Subjekts ist die eigene Vernunft, die methodisch disziplinierte, auf Klarheit und Unterscheidung bedachte Vernunft. Ihr ist das Denken für die Selbstbestimmung wichtig, wichtiger als etwa Glauben oder Fühlen. Die fallen damit für die Erkenntnis der Wirklichkeit weg. Die Naturwissenschaft mit ihren naturgesetzlichen Kausalitäten wird zum Modell von Erkenntnis überhaupt. Ein folgenreicher Schritt, der auch die Auffassung vom Schicksal prägt. So dekretiert Kant, Es gebe, ich zitiere, Begriffe wie etwa Glück, Schicksal, die zwar mit fast allgemeiner Nachsicht herumlaufen, für die ein deutlicher Rechtsgrund aber nicht zu finden sei. Dementsprechend abfällig äußert er sich über die Geisterseher, darüber später mehr. Johann Gottfried Herder, Goethes Lehrmeister, hat gelebt von 1744 bis 1803, schrieb in seinem Aufsatz mit dem Titel »Das eigene Schicksal«: Das Schicksal ist der Schatten, der unsere geistige und moralische Existenz begleitet, als Resultat unseres Handelns, das wiederum Resultat unseres Charakters sei. So zieht sich das geschichtsmächtige, alles Geschehen beherrschende Schicksal der alten Griechen, das die Freiheitssehnsüchte und Machtträume des Menschen immer schlecht aussehen lässt, gleichsam in die Innerlichkeit des Menschen zurück. Friedrich Schiller, 1759 bis 1805, wird dementsprechend dichten, dein Schicksal ruht in deiner eigenen Brust. Von Sigmund Freud, 1856 bis 1939, stammt aus Bonmot, die Anatomie ist das Schicksal, und er meinte den Geschlechtsunterschied. Sein Schüler und späterer Gegner Carl Gustav Jung, 1875 bis 1961 hingegen, baut mit seinen Erkenntnissen und Spekulationen über das Archetypische überraschend wieder eine Brücke zur überindividuellen Schicksalsvorstellung des Altertums. Er erkennt im kollektiven Unbewussten unveränderliche Motive und Mythen als Archetypen, die kollektive Menschheitserfahrungen wiedergeben, die den Menschen vorgegeben sind, ebenso deutlich vorgegeben wie die Zweigeschlechtlichkeit. Das individuelle Bewusstsein hat Teil am kollektiven Unbewussten, und darin sind die Erfahrungen in Bildern aufgehoben, die wir auch im altgriechischen Mythos gefunden haben. Entscheidend für die Wiederkehr des Schicksalsgedankens in überindividueller Perspektive im 20. Jahrhundert waren aber nicht Philosophen oder Psychologen. Entscheidend waren vielmehr die Katastrophen des zweiten Jahrzehnts dieses 20. Jahrhunderts. Der Untergang der Titanic und der Erste Weltkrieg mit etlichen Millionen Toten. Die aufgeklärte, selbstherrliche Moderne führte da in einem beispiellosen Zerstörungswerk vor, wie die Erfindungen des Menschen eine schicksalhafte Wucht für ganze Völker gewinnen können. Gegen Ende dieses Krieges im Jahr 1917 vollendet Oswald Spengler, 1880 bis 1936, den ersten Band seines einflussreichen Werkes »Untergang des Abendlandes«. Er betrachtet den Aufstieg und den Verfall von Hochkulturen, und dabei wird Schicksal zum Leitbegriff eines Geschichtsverständnisses, das vom Fortschrittsglauben der Aufklärung Abschied genommen hat. Geschichte erscheint nun nicht mehr als Entwicklung zu mehr Vernunft und Beherrschung der Natur, sondern als ewige Wiederkehr von Jugend und Reife, Fruchtbarkeit und Dürre, Geburt und Tod. Gegenüber dem Gesetz der Kausalität sei Schicksal, sagt er, das Wort für eine nicht zu beschreibende innere Gewissheit beim Verknüpfen von Vorgängen, die das Leben der Menschen umgreifen. 10 Jahre nach Spengler greift Martin Heidegger, 1889 bis 1976, den Schicksalsbegriff auf. In seinem Hauptwerk Sein und Zeit von 1927 wird das Schicksal des Menschen unter anderem mit den Begriffen Entschlossenheit und Geworfenheit gekennzeichnet. Der Begriff Schicksal bezeichnet nach Heidegger die ursprüngliche Geschichtlichkeit des Daseins. Schicksalhaft ist der Mensch ohne sein Zutun, ohnmächtig in ein radikal vereinzeltes Dasein hineingeboren, das er dann entschlossen übernehmen muss. In einer Reise zum eigenen Selbst und zum je eigenen Tod. Der Schwarzwälder Philosoph bezieht sich im Übrigen in Vorlesungen über den Nürtinger Dichter Friedrich Hölderlin wiederum auf die antike Fassung des Schicksals. Heideggers Versuch, den Schicksalsbegriff zu retten, bleibt im 20. Jahrhundert einmalig, abgesehen von Anmerkungen von Georg Simmel, auf die wir später noch kommen. Dass das so ist, ist eine Folge massiven Missbrauchs des Schicksalsbegriffs durch Hitler und die Nazis. Die Nazi-Propaganda erhob den Führer zum Werkzeug der Vorsehung, und Hitler knüpfte sein Selbstverständnis daran, wie er in Mein Kampf 1925 ausführt, ich zitiere, als glückliche Bestimmung gilt es mir heute, dass das Schicksal mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zuwies. Liege doch, führte er aus, Braunau an der Grenze jener zwei deutschen Staaten, deren Wiedervereinigung er als eine seiner Lebensaufgaben betrachtete. Den Führer rettet dann eine verfrühte Abreise vor dem Bombenattentat des Schreiners Johann Georg Elser am 8. November 1939 und vor dem Tod. Hitlers Kommentar wörtlich, dass ich den Bürgerbräu in München früher als sonst verlassen habe, deswegen hat ihn die Bombe nicht erwischt, ist mir eine Bestätigung, dass die Vorsehung mich mein Ziel erreichen lassen will. Heute kann man wieder über Schicksal reden, allerdings anders als früher. Darüber mehr im Schlussteil. Ich komme zum Teil 3, Verhängnis auf Ansage, Schicksal und Orakel. Offensichtlich spielen im Mythos Orakel und Weissagungen eine große Rolle. Schicksal ist etwas Vorherbestimmtes, es ist festgelegt, sodass einer, der Zukünftiges erkennen kann, sicher sagen kann, dass das vom Schicksal Festgelegte so oder so aussehen, sich so oder so ereignen wird. Diese Voraussage ist aber immer im Zweifel und wird erst wahr, wenn das Vorausgesagte tatsächlich eingetreten ist. Diesen Zweifel spricht Jokaste aus. Sie sagt, Ödipus, sieh nur, wie wenig die Seher wissen. Sieh es an einem Beispiel. Mein erster Gatte Laios hatte auch einst ein Orakel erhalten, dass er durch Sohnes Hand sterben werde. Nun erschlug aber jenen eine Räuberschar am Kreuzweg und unser einziger Sohn wurde an den Füßen gebunden ins öde Gebirge geworfen und nicht über 3 Tage alt. So erfüllen sich die Sprüche der Seher. Das ist ironisch gemeint. Sie will sagen, die Sprüche erfüllen sich eben nicht, aber nicht das Orakel irrt, sondern Jokaste. Folge ihrer irrigen Darstellung, Ödipus merkt an der Ortsbeschreibung, dass er selbst Laios umgebracht hat. Die antike Sage weiß also und betont durch Jokastes Fehlurteil, dass das Orakel stark ist und wahre Sprüche spricht. Auf dem Weg zur Aufklärung setzt sich aber Jokastes Meinung durch. Der bereits erwähnte Montaigne misstraute ebenfalls den Schicksalsexperten. Er ärgert sich, dass nichts so fest geglaubt wird wie das, worüber man am wenigsten weiß und dass sich niemand sicherer gibt als jene, die uns etwas vorfabulieren. Alchemisten zum Beispiel, Wahrsager, vereidigte Sterndeuter, Handleser, Ärzte und das ganze übrige Pack. Jetzt muss ich lachen. Dass Philosophie mit Wahrsagerei und Sternendeutung nichts zu tun haben möchte, ist dann klar, wenn man Wahrsagerei für Betrug, mindestens aber für ein Spiel mit dem Ungefähren hält. Philosophie jedoch für das Gegenteil, Wissenschaft und Erkenntnis nach allseits anerkannten logischen Regeln. Und so entwickelte Immanuel Kant seine erkenntniskritischen Positionen am Gegenbild des Sehers Swedenborg. Immanuel von Swedenborg, 1688 bis 1772, war Seher und genoss zugleich den Ruf eines exakten Wissenschaftlers. Er besaß sowohl mystische Fähigkeiten wie einen klaren Verstand, der ihn zum Universalgelehrten von Weltruf werden ließ. Mit seiner Begabung, Wissenschaft in Bildern darzustellen, die ihn jedoch umstanden und innerlich bedrängten, geriet er in Schwärmerei und er stiftete sogar eine Art Religion. Es gab Swedenborgianer in Nordamerika, Schweden und England. Kant versuchte, sich über Swedenborgs Hellsehen zu informieren. Dabei interessierten ihn besonders 2 Fälle. Im einen ging es um 2 Häuser, die im fernen Stockholm in Brand gehen würden. Das sagte Swedenborg. Kuriere aus Stockholm bestätigten die Richtigkeit seiner Aussagen. Im anderen Fall ging es um eine verloren gegangene Quittung des holländischen Botschafters in Stockholm, die er aus der Ferne an einem versteckten Platz auffinden half. Kant versuchte brieflich mit Swedenborg Kontakt aufzunehmen, stattdessen verwies der ihn auf sein 8-bändiges Werk mit dem Namen Geheimnisse des Himmels, eine Art Reiseführer durch die Geisterwelt. 8 Bände voll Unsinn habe er sich da eingekauft, grantelte Kant, und gelesen habe er sie sogar, und er habe nichts darin gefunden. Damit die Mühe aber nicht umsonst gewesen sei, habe er nun seinerseits eine Schrift gegen Swedenborg geschrieben. Sie erschien 1766 unter dem Titel Träume eines Geistersehers. erläutert durch Träume der Metaphysik. Die Geisterseherei Swedenborgs, jene, wie Kant es nennt, hypochondrischen Dünste, arme Märchen und Klosterwunder, war nicht ausschließlich das Ziel seines Angriffs. Der richtete sich vielmehr gegen die Metaphysiker seiner Zeit, denen er Gemeinsamkeiten mit dem schwedischen Visionär vorwarf. Swedenborgs Phantastereien entstanden, so erläuterte Kant, aus überreizter Empfindung, die sich verselbstständigt und zum Traum der Empfindung wird. Kant macht sich lustig über die, die ihren Verstand von den irdischen Dingen abziehen und in der anderen Welt betätigen, obwohl der Verstand im Chiniden, dringlicher gebraucht würde. Er zitiert den Kutscher des Astronomen Tycho de Brahe, als der meinte, er könne mit Hilfe der Sterne den kürzesten Weg nach Hause finden, antwortete der Kutscher: Guter Herr, auf den Himmel mögt ihr euch verstehen, hier aber auf der Erde seid ihr ein Narr. Und schließt mit der Aufforderung, sein Ding auf Erden wohl zu erledigen, indem er sagt: Den Wissbegierigen, die sich nach den Geheimnissen der anderen Welt so angelegentlich erkundigen, also da sind wir wieder bei Kant, ne? Den Wissbegierigen, die sich nach den Geheimnissen der anderen Welt so angelegentlich erkundigen, kann man den einfältigen, aber sehr natürlichen Bescheid geben, dass es wohl am ratsamsten sei, wenn sie sich zu gedulden belieben, bis sie werden dahin kommen. Und es endet mit dem Begriff unseres heutigen Abends, da aber unser Schicksal in der künftigen Welt vermutlich sehr darauf ankommen mag, wie wir unseren Posten in der gegenwärtigen verwaltet haben, so schließe ich mit dem Satz, den Voltaire seinen Candide, seinen Schüler, nach so viel unnützen Schulstreitigkeiten zum Schluss sagen lässt: Lasst uns unser Glück besorgen, in den Garten gehen und arbeiten. Diese Abneigung gegen ein anderes Wissen als das des geschulten Verstands ist etwas für Aufklärung Charakteristisches. Sie bleibt bis heute, wo man doch die Wirkmacht von Religion als den Glauben an Metaphysisches, also an Übersinnliches, neu erkennt. In dieser aufklärerischen Haltung und Tradition hat noch Theodor Wiesengrund Adorno, 1903 bis 1969, in seinem Buch Minima Moralia, das sind so Kurzessays, von 1944, das Datum muss man allerdings merken, das ist für einen Juden natürlich das baldige Ende des Holocaust, einen Abschnitt dem Thema Okkultismus gewidmet. Das Okkulte ist das Verborgene, das Esoterische, das geheime Wissen, zu dem auch das Wissen über die Menschheit und ihre Bestimmung, ihr Schicksal also gehört. Adorno sagt wörtlich: Die Neigung zum Okkultismus ist ein Symptom der Rückbildung des Bewusstseins. Mit diesem Satz beginnt die erste seiner Thesen gegen den Okkultismus. Und bald schreibt er, ich lese das vor, damit Sie mal die Adorno-Diktion auch gehört haben: Geist dissoziiert sich in Geister und büßt darüber die Fähigkeit anzuerkennen, dass es jene, nämlich Geister, nicht gibt. Die verschleierte Unheilstendenz der Gesellschaft narrt ihre Opfer in falsche Offenbarung, in halluzinierten Phänomenen. Umsonst hoffen sie, in dessen fragmentarischer Sinnfälligkeit dem totalen Verhängnis ins Auge zu blicken und standzuhalten. Panik bricht nach Jahrtausenden von Aufklärung wieder herein über eine Menschheit, deren Herrschaft über Natur als Herrschaft über Menschen an Grauen hinter sich lässt, was je Menschen von Natur zu fürchten hat. Wir sind also vor Hell- und Geistersehern gewarnt. Dennoch sollte uns der Blick in die Abgründe rechts und links vom Weg nicht von einer Erkundungsfahrt abhalten, in die Erfahrungen des Menschen mit Geschehnissen, die sein Leben einschneidend verändern. Zu dieser Erkundung gehören ein kritischer Verstand, der selbstkritisch seine Grenzen kennt. Dazu gehören aber auch Neugier und Offenheit. Den kritischen Verstand haben wir beim Königsberger Philosophen Kant eingeübt. Mit Neugier und Offenheit meine ich, dass wir mit Kant den Zustand der Unmündigkeit verlassen und uns explorierend in die weite Welt des Denkens begeben, zu der auch unser eigenes Denken gehört. Das beginnt mit dem Wahrnehmen von Positionen und Aussagen, die über die Grenzen des bloßen Verstandes hinauszugehen scheinen. Dazu gehört auch das Phänomen des Hellsehens und der Wahrsagung. Natürlich ist hier kritisches Unterscheidungsvermögen unbedingt erforderlich. Ein Phänomen wie die hellseherische Kraft bei einzelnen Menschen aber rundum zu leugnen, wäre meines Erachtens willkürlich. Das betrifft Menschen wie den berühmten Arzt Michel de Notre-Dame. Hat gelebt von 1503 bis 1566, meist mit dem latinisierten Namen Nostradamus genannt, aus der Provence. Er hat zweifellos in seinen verschlüsselten Versen viele historische Ereignisse der Folgezeit bis in unsere Zeit zutreffend vorausgesagt. Wie das möglich ist, fragen Sie mich danach, ich weiß es nicht. Unsere Erfahrungsmöglichkeiten sind normalerweise beschränkt. Das sollte uns aber nicht zu dem Urteil verleiten, dass andere Dimensionen nicht existieren. In ernstzunehmenden Zeugnissen wie denen des Nostradamus und seriösen und glaubwürdigen Menschen unserer Zeit kommen solche Dimensionen in unserer Erfahrungswelt zur Sprache und werden für uns wirklich. Das ist aber nun keine Einladung dazu, jedem beliebigen Wahrsager auf den Leim zu gehen. Deren Sprüche haben meist lediglich Unterhaltungswert und sind dem Bereich der Unterhaltungsproduktion bzw. des Esoterikgeschäfts zuzuordnen. Ich komme zum Punkt 4 und da geht es mehr um den Umgang mit dem Schicksal. Punkt 4, Begriffsbestimmung und Realität, Schicksal und Lebenslauf. Begriffsbestimmung und Realität, Schicksal und Lebenslauf. Und wir gehen damit auf den Schlussteil des Vortrags zu. Die drei Teile, die noch kommen, sind relativ kurz. Es geht um eine Bestimmung des Schicksalsbegriffs und dann um den Umgang mit dem Schicksal. Ich beschränke mich dabei auf das individuelle Schicksal, lasse also das kollektive Schicksal, das Schicksal der Völker außen vor. Ich rede auch nicht vom Schicksal als Subjekt, als eine Macht des Schicksals zum Beispiel oder Gott, der das Schicksal verursacht, sondern ich rede vom Resultat, also über das, was den Menschen trifft in seiner realen Ausgestaltung. Beispielsweise eine als schicksalhaft erfahrene Liebe. Ich knüpfte dabei an Anmerkungen zum Schicksalsbegriff des Berliner Soziologen und Kulturphilosophen Georg Simmel an, 1858 bis 1918. Er ist ein bedeutender deutscher Vertreter der sogenannten Lebensphilosophie. Er hat in einem Buch kurz vor seinem Tod in letzter Fassung Anmerkungen zum Schicksalsbegriff veröffentlicht. Er stellt den Schicksalsbegriff in einen Zusammenhang von Leben und Tod, von Werden und Vergehen, von Zufall und Notwendigkeit. Wörtlich bei Simmel, das menschliche Leben steht unter dem Doppelaspekt. Wir sind einerseits den kosmischen Bewegtheiten preisgegeben und eingeordnet, fühlen und führen aber andererseits unsere individuelle Existenz aus einem eigenen Zentrum heraus, als Selbstverantwortlichkeit und irgendwie in sich geschlossene Form. Indem wir nun etwas als Schicksal betrachten, heben wir die reine Zufälligkeit zwischen beiden auf. Die Aktivität und die Passivität des Lebens in seinem tangentialen Verlauf zum Weltlauf ist im Schicksalsbegriff zu einer Tatsache geworden. Zitat Ende. So ist aber auch klar, nicht alles, was uns überhaupt begegnet, für der Art ist Schicksal. Denn zwar streifen mannigfache Ereignisse die äußeren Schichten unseres Lebens, treffen aber nicht auf seine individuell sinnvolle Gerichtetheit, die unser eigentliches Ich ist. Man kann somit von einer Schwelle des Schicksals sprechen, einem Bedeutungsquantum der Ereignisse, von dem an sie sozusagen die Idee unseres Lebens fördern oder hemmen. Einen Bekannten beispielsweise auf der Straße zu treffen, ist ein Zufall. Wollten wir diesem Bekannten gerade einen Brief schreiben, bevor wir auf die Straße gingen, wird der Zufall, wie wir sagen, merkwürdig. Dies verläuft aber wieder ins Zufällige, ohne sich mit einer entscheidenden Bestimmung unseres Lebens zu verbinden. Wird diese Begegnung aber zum Ausgangspunkt tief eingreifender Lebenswendungen, so wird der Sprachgebrauch sie als eine Fügung des Schicksals bezeichnen und damit andeuten, dass ein Geschehen vom Rande mitten in das eigene Leben eingeht, jetzt, wie Simmel es sagt, positiv oder negativ, der Einheit und im Sinne eines individuellen Lebens integrierend zugehört. Simmel unterscheidet sodann, und ich halte das für eine wichtige Unterscheidung, zwischen einem rein innerlichen Schicksal und einem in der äußeren Realität des Lebens sich abspielenden Schicksal. Er führt dazu aus, beim rein innerlichen Schicksal hat das Ich selbst sich in ein Subjekt und in ein Objekt gespalten. Wie wir uns Objekt des Erkennens sind, so sind wir auch Objekt des Erlebens. Sobald unser eigenes Fühlen, Denken und Wollen für uns unter die Kategorie des Ereignisses rückt, wird das weiterströmende subjektive, zentrale Leben davon angerührt, wie von Inhalten der äußeren Welt. Wenn sich also in unserem Innern etwas abspielt und uns bewegt, Emotionen, Erfahrungen, die wir innerlich verarbeiten. Wir nennen diese im geschlossenen Umfang unserer Persönlichkeit vollzogenen Berührung Schicksal, sobald sie nicht mehr als ein bloßes Geschehen gilt, das zu der innerlichen Bedeutung jenes Zentralen ist, Wir nennen diese im geschlossenen Umfang unserer Persönlichkeit vollzogene Berührung Schicksal, sobald sie nicht mehr als ein bloßes Geschehen gilt, sondern sobald dieses kausal Auftauchende dem Sinn der Existenz sich einfügt und eine neue Bedeutung gewinnt, steigernd oder ablenkend, modifizierend oder auch zerstörend. Wir können angesichts der fortgeschrittenen Zeit Simmons Gedanken nicht weiter verfolgen. So sehr die Arbeit am Begriff wichtig ist, so bedauerlich ist doch, dass hier bei Simmel die Frage des Schicksals auf den Schicksalsbegriff beschränkt wird. Die Dramatik von Schicksalen geht damit verloren, wie sie die antiken Sagen erkennen ließen und wie sie uns heute durch unsere Nachrichtenmittel stündlich ins Haus geliefert werden. Aber nicht so, dass sie uns nicht auch betroffen machten. Zum Beispiel junge Eheleute haben Ja gesagt zu einem schwerbehinderten Kind. Ein Handballstar ist plötzlich durch einen Unfall beim Spielen querschnittsgelähmt. Ein Generalbundesanwalt wird von Terroristen umgemäht. Ein junger Türke aus Bremen wird eingefangen, 4 Jahre in Guantanamo gefangen gehalten und dort gefoltert. Am Pfingstmontag hörte ich im Mittagsmagazin im Radio einen erschütternden Bericht einer Kollegin, die von einem Massaker in einem kongolesischen Dorf durch Hutu-Milizen berichtete. Ich versuche nun, die Beschreibung zu vervollständigen. Schicksal ist das uns Zugeschickte, das den Lauf unseres Lebens einschneidend verändert bzw. bestimmt. Meist ist Schicksal negativ konnotiert, bedeutet für den Betroffenen Verlust, Trauer, Schmerz, tiefgehende Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit, ja Tod. Wir werden vom Schicksal geschlagen, wie die Sprache es treffend ausdrückt. Und oft könnte man meinen, eine Macht hätte sich gegen uns und unsere Lebensperspektiven verschworen. Dieses Wort verschworen gibt mir die Gelegenheit, Ihnen ein sehr wichtiges Buch zu den Verschwörungstheorien zu sagen. Der Autor heißt Grüter, Thomas Grüter, und das Buch heißt Freimaurer, Illuminaten und andere Verschwörer, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Aus dem S. Fischer Verlag 2006, Thomas Grüter. Wirklich lesenswert und spannend. Glauben wir heute auch nicht mehr an eine Göttin, die mit der Produktion unseres Schicksals beschäftigt ist, wie es die Griechen taten, und kommt uns auch angesichts der Katastrophen auf dieser Welt, Kindesentführungen, Amokläufe, Selbstmordattentate, Hunger, Armut, Autounfälle, der Glaube an den gütigen Gott des Christentums abhanden, so können wir doch nicht umhin, uns den Fragen der Schicksalserfahrung zu stellen. Ich schlage vor, die Betrachtung des Schicksals einzubetten in die Frage nach den Faktoren, die den Lauf des Lebens bestimmen, ohne dass wir eine Kontrolle darüber haben. Das Schicksal im oben definierten Sinne schlage ich vor, als einen speziellen Bereich besonders intensiver Erfahrung in diesem Rahmen zu betrachten. Über die meisten Faktoren, die unser Leben bestimmen, denken wir meist gar nicht viel nach, obwohl wir nicht über sie verfügen. Sie sind unspektakulär in unserem Leben präsent, ohne sich lautstark bemerkbar zu machen. Unsere Natur als Animal-Rationale gehört dazu, also als vernunftbegabtes Lebewesen. Unsere Familie und ihre genetischen Dispositionen, die wir übernehmen, ihre soziale Position, ihr Bildungspotenzial und so weiter, Reichtum oder Armut, unser Geschlecht jeweils, die Zeit und das politische und rechtliche Umfeld, in dem wir leben, wichtig und allen Menschen gemeinsam, wir werden geboren und gehen auf den Tod zu, vom ersten Tag an, in einer charakteristisch verlaufenden Lebenskurve, die das Leben deutlich drittelt, jedenfalls meine ich das zu erfahren. Heute bei 30 und bei 60 Jahren erleben mehr oder minder deutlich alle Menschen Krisen und Schwellen. Ich komme zum Punkt 5. Schicksal und Lebenskunst, Heiterkeit und Tapferkeit. Schicksal und Lebenskunst, Heiterkeit und Tapferkeit. In diesem Zusammenhang sind auch die schicksalhaften Erfahrungen, Erlebnisse und Krisen zu sehen. Sie treffen hoffentlich einen Menschen, der gut vorbereitet ist, indem er sich Klarheit über Prioritäten in seinem Leben geschaffen hat über Schwerpunkte existenzieller Natur. Was ist Leben für mich? Was halte ich für wichtig? Freundschaft, Liebe, ein Leben in Zurückgezogenheit oder in der Öffentlichkeit? Wie kann ich mein Leben führen? Welchen Sinn haben für mich Lüste, Ängste, Schmerzen, Krankheit und Leid? Wie stehe ich zum Tod? Woran kann dieses Leben, mein Leben, orientiert werden? Was ist schön und bejahenswert für mich? Was sind die Werte, denen ich in meinem Leben Bedeutung geben will? Was ist in meinen Augen Glück? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist das überhaupt, Glück und Sinn? Des Weiteren schlage ich vor, sich den kosmischen Zusammenhängen zu stellen und den Menschen, also uns selbst, als in diesen Zusammenhängen stehen, zu verstehen. Dies betrifft einerseits die Perspektive der Evolution und der Hominisation, also der Entstehung der Welt und der Entstehung des, also Entstehung des Universums und Entstehung des Menschen. Andererseits die energetischen Grundlagen dieses Geschehens. Drittens die kosmische Dimension der genannten Prozesse, in denen der Mensch und die von ihm gestalteten Prozesse doch nur ein winziges Element darstellen. Unter dem Leitbild des Homo ökologicus, also des ökologischen Menschen, des für diese Dimension sensiblen Menschen, kann man darüber bei Eckhard Meinberg, Meinberg heißt der Autor, Eckhard Meinberg, einiges nachlesen. Er hat ein Buch geschrieben, Homo ökologicus, das neue Menschenbild im Zeitalter, im Zeichen der ökologischen Krise von 1995 in Darmstadt. Zu den wichtigen Themen der präventiven Befassung mit dem Schicksal gehört die Heiterkeit als die angemessene Einstellung zu den Wechselfällen des Lebens. So sagt es die Lebenskunst, die Ars Vitae, wie sie unter Anleitung der antiken Philosophie in Deutschland vor allem Wilhelm Schmidt zuletzt vorgelegt hat. Heiterkeit ist nicht mit Fröhlichkeit zu verwechseln. Heiterkeit ist begründet in der Festgefügtheit der Seele, die mitten im Sturm die Ausgeglichenheit zu bewahren und vieles hinzunehmen vermag. Wilhelm Schmidt sagt, die Grundlage von Heiterkeit ist die Erlangung von Selbstmächtigkeit. Heiterkeit ist Gelassenheit im Wissen um die Abgründe des menschlichen Daseins. Also mehr und anderes als die suggestive Formel, alles wird gut. Das schließt keineswegs Zorn aus, wenn es einen trifft. Und nach einem ersten mit seinem Schicksal hadern, kann die Seele gesunden. Zur Vorbereitung auf die Möglichkeit von Schicksalsschlägen gehört die Pflege von Tapferkeit. Es geht darum, einerseits dem Schicksal ins Auge zu sehen, auch wenn es schmerzt, und die Traumata können wirklich schlimm sein. Doch sehe ich auch immer wieder bewundernswerte Beispiele von betroffenen Menschen, die aus ihrem Leiden großartige Aktivitäten entwickeln. Sie denken vielleicht auch an den eben verstorbenen Maler Jörg Immendorf, der schwer an einer Muskelkrankheit erkrankt ist und daran gestorben ist, mit seiner Stiftung zur Erforschung seiner Krankheit. Ich denke an Sportler, die nach einem irreversiblen Schaden Behindertensport treiben, bis zur Teilnahme an den Paralympics. Oder denken Sie an den Vater des tödlich verunglückten Björn Steiger mit den Notrufstationen an den Straßen. Lebenskunst bedeutet also auch den Mut und die Tapferkeit, die dazu gehören, sein eigenes schweres Schicksal zu meistern. Ja, und jetzt sechstens ein kurzer Ausklang mit Schopenhauer, mit Arthur Schopenhauer. Wille zum Leben und menschliches Schicksal. Arthur Schopenhauer, Wille zum Leben und menschliches Schicksal. Zum Abschluss zwei Texte des Frankfurter Philosophen Arthur Schopenhauer 1788 bis 1960. Zur Anregung für weiteres Nachdenken. Der erste längere zum Nachdenken, zum weiteren Nachdenken und zum befreienden Lachen, der zweite. Hier also der erste Text, den ich für den Vortrag leicht bearbeitet habe, sonst wären wir alle mitsammen nicht durchgekommen. Ich zitiere: In den dumpfen, blinden Urkräften der Natur, aus deren Wechselspiel das Planetensystem hervorgeht, wirkt schon im Innern als Führung und Leitung der Wille zum Leben, der nachher in den vollendetsten Erscheinungen der Welt auftritt. Dieser Wille zum Leben arbeitet seit den Uranfängen auf seine Zwecke hin und bereitet die Grundfeste zum Bau der Welt und ihrer Ordnung vor, indem zum Beispiel der zufälligste Stoß oder Schwung die Schiefe der Ekliptik, also die Schrägstellung der Erdachse zur Sonnenbahn und die Schnelligkeit der Rotation der Erdachse auf immer bestimmt. Das Endresultat muss die Darstellung des Wesens dieses Willens zum Leben sein, eben weil dieses Wesen schon in den genannten Urkräften tätig ist. Ebenso ist es mit dem Menschen. Die Begebenheiten, die die Handlungen eines Menschen bestimmen, nebst den sie herbeiführenden Kausalverknüpfungen, sind die Vergegenständlichung desselben Willens, der auch in diesem Menschen selbst sich darstellt. Daraus lässt sich, wenn auch nur wie im Nebel, absehen, dass sie, diese universalen Kräfte, sogar zu den speziellen Zwecken dieses Menschen stimmen und passen müssen. In diesem Sinne bilden diese Gegebenheiten und Verknüpfungen die geheime Macht, die das Schicksal des Einzelnen leitet und als sein Genius oder seine Vorsehung versinnbildlicht wird. Soweit der erste lange Text, über den man stundenlang nachdenken könnte. Der zweite Text, der zum Lachen, lautet kurz und knapp wie folgt: Was die Leute gemeiniglich das Schicksal nennen, sind meistens nur ihre eigenen dummen Streiche. Ich danke für die dann doch große Aufmerksamkeit.
Ja, wir haben zu danken für den Vortrag, Herr Wunden. Was geht Ihnen durch den Kopf? Haben Sie Fragen zum Schicksal, zum Begriff Schicksal? Wollen Sie mehr über Ihr eigenes Schicksal wissen?
Ich will es versuchen, hell zu sehen. Ich habe mich zum Beispiel, wenn ich das so um die Zeit zu überbrücken, bis die Fragen kommen, bei mir selber ja gespürt. Also ich habe sehr viel von C.G. Jung gehört und von seinen Archetypen, von Erfahrungen, die man im Lebenslauf macht. Und er hat einen bemerkenswerten Vortrag gehalten. Darin beschreibt er, wie sich so im Alter von 30, 35 Jahren die Lebenskurve zum ersten Mal deutlich verändert. Und er sagt, an dieser Schwelle muss man seinen Weg neu definieren, in angesichts neuer Horizonte, die sich da auftun. Die Zeit des ersten Aufbruchs des Jugendlichen ist vorbei, die ersten Kinder sind möglicherweise da und werden schon größer. Da wächst also etwas nach und das verändert die Perspektive. Und er sagt an diesem Punkt, da muss man sehr auf sich selbst hören, auf sein Inneres hören und muss auch die inneren Bilder, die man hat, zu Wort kommen lassen, weil sie einen an den Fluss des Lebens gleichsam anschließen, und zwar an das kollektive Bewusstsein anschließen. Und diese Hinweise haben mir sehr viel bedeutet und ich habe mich eine ganze Weile darauf auch konzentriert und da versucht, mir diese innere Welt meditativ zu erschließen. Und da sind nun tatsächlich auch Inhalte zu mir gedrungen oder Bilder zu mir gedrungen, die ich durchaus als Weisung für meinen weiteren Weg empfunden habe. Ich könnte Ihnen das jetzt erzählen, aber das würde vielleicht dann auch sehr intim werden. Nicht im Sinne von Sexualität, aber das ist etwas ganz Persönliches. Das hing mit meiner Karriereplanung zusammen. Ich bin ja jetzt pensioniert inzwischen, aber also mit der Karriere insoweit nichts mehr zu tun. Ich wollte unbedingt bei der Fusion von SDR und SWF Programmchef werden und wollte zum innersten Führungszirkel des neuen Intendanten gehören, aufgrund meiner Tätigkeiten. Und dann habe ich in einem längeren Urlaub, wo ich auch ein bisschen Zeit hatte vorher, habe ich geträumt, ich komme an ein Gebäude und sehe da einen Sitzungssaal offen stehen. Da sitzt der Intendant mit seinen Getreuen drin, mit seinem innersten Führungszirkel. Und wie selbstverständlich gehe ich darauf zu und da tritt ein Türwächter auf mich zu und bedeutet mir, ich solle eine Treppe hochgehen, seitlich vorbei. Und ich habe das ignoriert. Den Job habe ich nicht gekriegt. Tatsächlich nicht. Und ich habe viele Kämpfe gekämpft, um den Job zu kriegen, habe ihn aber nicht gekriegt. Und ich habe viel Kraft verloren dabei. Und das hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte auf mein Inneres hören sollen. Jetzt kann ich das natürlich eigentlich nicht jedem erzählen. Ich erzähle das nur, weil ich hier über das Schicksal spreche und über Dinge, die man erlebt und erfährt, die einen bewegen und die einem auch was geben und die einem für seinen Lebensweg eigentlich auch viel bedeuten. Und ich erwarte dasselbe eigentlich auch für das, was noch vor mir liegt. Und frage auch mein Unterbewusstsein, was sagst du mir, was hast du mir zu sagen? Und da liegt auch schon was vor, aber das erzähle ich nicht.
Gut, dann lassen wir Sie mal fragen. Wir hatten hier eine Frage, wenn Sie sie nennen, versuche ich sie nochmal zu wiederholen, damit es mit auf dem Tonband ist. Ja?
Mit dem Schicksal.
Schicksal. Mhm. Ja, Schicksal, aber dafür eigentlich sehr viel Determination.
Ja.
Also, die Frage, wer ist Schicksal, das gleiche wie Determination, ja?
Mhm. Okay. Also, es kommt darauf an, immer, was man unter dem jeweiligen Begriff versteht. Also der griechische Begriff des Schicksals und auch der christliche hat heute, abgesehen von denen, die Christen sind, eigentlich ausgedient. Weil niemand mehr an eine Macht glaubt, die irgendwo das ganze Geschehen in Händen hält. Insofern wird über Determination unabhängig davon diskutiert, ob es eine Schicksalsmacht gibt oder nicht. Also eine Macht, die über das Schicksal des Menschen und der Welt bestimmt. Und der Determinationsgesichtspunkt wird ganz rein unter dem Gesichtspunkt betrachtet, ob der Mensch frei ist in seinem Handeln oder ob er prädeterminiert ist von wem immer. Zum Beispiel von seinen Gehirnströmen, was ja derzeit heftig diskutiert wird. Und ich hänge dem Mythos der Freiheit an. Ich denke, dass es einen guten Bereich der Selbstbestimmung des Menschen gibt. Aber ich sehe, dass der Mensch auch in vielem determiniert ist. Ich habe einige Faktoren gesagt, wir sind nicht in allem frei. Aber wir können uns dessen bewusst werden und können dazu Stellung beziehen. Und deswegen ist für mich dieser Raum der Freiheit noch gegeben. Und ich glaube, das ist eine Position, die sich sehr gut vertreten lässt. Also die Determination ist nicht mit dem Begriff des Schicksals identisch. Ob sich hinter Determinierung noch ein substanzieller Bereich von Schicksal im älteren Verständnis verbirgt, das ist dann eigentlich Ihre Sache, das zu tun, diese Identifizierung vorzunehmen. Aber diskutiert wird es in der Philosophie so nicht mehr.
Ich habe noch mal...
Machen Sie doch mit, Herr.
Ja, ganz fleißig. Ich bemühe mich. Ich habe zumindest mitgemacht, indem ich den Namen, den Sie ganz am Anfang genannt haben, angeschrieben habe, den Michael Theunissen. Ich hoffe, ich muss da noch ein N rein.
Das ist genau richtig.
Gut. Das war der Titel, den Herr Wunden genannt hat, eines gegenwärtigen Philosophen, der sich zum Begriff des Schicksals äußert.
Ja? Schicksal in Antike und Moderne. Als das ein kleines Händchen. Das ist von einer Stiftung herausgegeben und die haben mir das sogar gratis geschickt. Vielleicht probieren Sie auch mal Ihr Glück, Karl. Friedrich von Siemens Stiftung in München. Finden Sie im Internet. Karl Friedrich von Siemens Stiftung. Mit einem sehr schönen altgriechischen Vasenbild vorne drauf. Da ist eine Erinie drauf. Das ist ein Racheengel, eine Rachegöttin. Also was ganz Bösartiges.
Also vielleicht, um nochmal den Impuls von Ihnen aufzugreifen, vielleicht stellt sich heute die Schicksalsfrage für manche insofern in Verbindung mit der Determinierung, als man sich fragen könnte, ob es unser Schicksal ist, determiniert zu sein.
So, das kann man sagen, natürlich.
Ja, haben Sie weitere Fragen oder Anregungen?
Gibt es denn heute alternative Begriffe für Schicksal, also die man heute verwendet, wenn wir zum Beispiel die Erde, Klimawärme und Naturkollaps, dass man dann sagt, das ist Schicksal, oder wie könnte man das dann schon schreiben?
Moderne Begriffe für Schicksal. Hm?
Also der Begriff Schicksal wird schon vielfältig gebraucht. Also wenn Sie mal das Fernsehen anmachen, hören Sie sehr häufig das Begriff Schicksal, nur den Begriff Schicksal. Das Wort wird häufig verwendet. aber die Philosophie befasst sich zu wenig damit. Also die Philosophie weicht diesem Begriff, das ist meine Überzeugung, aus. Und wenn Sie die Einleitung von Jürgen Habermas lesen, der hat den einleitenden Text zu diesem Vortrag, der dann druckgelegt worden ist, lesen, dann trieft er von Ironie, dass der gute Teunissen, der früher mal ein 68er war, oder jedenfalls mit den Studenten diskutiert hat, als er noch in Heidelberg war zu der Zeit, 1968, dass der sich auf seine alten Tage, der ist jetzt knapp über 70, dass er sich auf seine alten Tage wieder mit dem Schicksal befasst. Also er drückt das nicht so direkt aus, aber hinter den Zeilen oder zwischen den Zeilen kann man das sehr gut heraushören.
Es ist natürlich für einen Philosophen auch eine vergleichsweise schwierige Angelegenheit mit dem Schicksal. Das haben Sie ja auch deutlich herausgearbeitet. In dem Moment, wo Sie in einer aufklärerischen Tradition stehen, dem Logos verpflichtet sind und so weiter, ist ein Begriff, der genau auf andere Bereiche noch referiert, ja, die sich sozusagen dem logischen Denken entziehen. Für einen Philosophen zuerst einmal ein gewisser Affront. Ja. Und es ist vielleicht eigentlich eher in andere Bereiche der Wissenschaften etwas vertrieben worden, der Begriff, würde ich sagen. Ne?
Also ich möchte gerne noch etwas sagen zu dem Punkt da, also gerade das Beispiel drohender Erdkollaps, CO2-Ausstoß, Erderwärmung und so weiter, das Schicksal. Da könnte natürlich jemand sagen, ja, wenn das Schicksal ist, dann entkommen wir dem nicht. Deswegen würde ich, der ich davon überzeugt bin, dass die Menschheit das noch hinkriegen kann, würde ich nicht sagen, das ist Schicksal, sondern würde ich sagen, das ist ein Missstand, der abzuändern ist. Das ist gerade der Punkt, wo die Verantwortung zum Tragen kommt. Hans Jonas ist da ein Autor dafür, der vom Prinzip Verantwortung geschrieben hat. Da habe ich vielleicht zu wenig gesagt. Das kommt eigentlich, gehört in den Zusammenhang von Lebenskunst auch rein und von ethischen Fragen im Zusammenhang damit. Also der Begriff würde dann Gefahr laufen, wenn man sagt, Schicksal, Erderwärmung ist Schicksal, dass man sagt, naja, dann können wir eh nichts machen.
Wie war das dann mit Nostradamus-Vorhersagen? Die hätte man ja dann doch auch vermeiden.
Ja, bei Nostradamus ist das Problem, dass die Verse dermaßen verwickelt sind und durcheinandergerüttelt von Nostradamus schon selber, dass man immer erst nachher, unter der Voraussetzung, dass die Verse richtig übersetzt worden sind, was auch nicht ganz sicher ist, herausfinden kann, ob ein bestimmtes Ereignis, zum Beispiel die Twin Towers, von ihm vorausgesagt worden sind. Also ist keiner, mit dessen Hilfe man sagen kann, so läuft es ab. Also es sind dann alles Spekulationen im Anschluss daran. Aber im Nachhinein kann man schon das eine oder andere finden. Habe ich Ihre Frage damit beantwortet?
Ein Skeptiker würde natürlich sagen, das ist natürlich einfach ein Problem der Hermeneutik. Ne?
Ja, das
dass
ist
wir uns im Grunde dann das, was wir herauslesen wollen, aus solch einem Text dann tatsächlich auch herauslesen
also
können.
Also einfach ist das nicht.
Ich sage das, ein Skeptiker so sagen.
Ja, ja.
Aber Ihre Frage war, ob man denn dann nicht doch einfach sozusagen das Schicksal bestimmen könnte, wenn es denn vorhersagbar ist. Ne? Ja. Naja. Wenn man an die Vorhersagbarkeit glaubt, dann wäre das natürlich ein logischer Schluss. Ne? Es gibt einen schönen Satz, den finden Sie, zitiere ich immer sehr, sehr gerne, den finden Sie bei Mark Twain, den finden Sie also bei Kurt Tucholsky und Sie haben ihn finden können bei einem der großen theoretischen Physiker des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, es war Planck oder Bohr. Die sagten alle sinngemäß das Gleiche. Die sagten, Vorhersagen sind eine heikle Sache, insbesondere wenn sie sich auf die Zukunft beziehen.
Ja.
Also rückwärts geht es leichter. Ne? Nun gut. Haben Sie weitere Anregungen oder Ideen? Sie haben natürlich auch die Gelegenheit, wenn Ihnen etwas unklar geblieben ist, das zu nachzufragen. Es war eine Menge Stoff, der Ihnen präsentiert wurde.
Ich habe auch eine E-Mail, wolfgang.wunden@gmx.de.
Können Sie nachfragen.
Aber Ihr Schicksal werde ich Ihnen nicht voraussagen. Bin auch nicht hellsichtig.
Vielleicht ist, ich habe mir während des Vortrags von Herrn Wunden überlegt, an welchem Punkt könnte man vielleicht für eine moderne Diskussion und vielleicht auch eine, die Sie interessiert, einsteigen, in Bezug auch auf aktuelle philosophische Fragestellungen, die aber auch zurückgreifen auf die Antike. Sie haben ja auf den Wilhelm Schmid abgehoben, der sich mit dem Thema der Lebenskunst beschäftigt. Vielleicht so, gestatten Sie mir, so ein paar Sätze kurz zu referieren. Es gibt eine Auffassung der Philosophie der Antike, die eigentlich abweicht von dem, was lange diskutiert wurde. Ich komme dummerweise gerade nicht auf den entsprechenden Pierre Hadot. Doch, ich komme drauf.
Hadot, ja.
Pierre Hadot ist ein Religionsphilosoph an der Pariser Sorbonne. Der hat eine sehr interessante Arbeit vorgelegt, indem er die antike Philosophie anders deutet, als wir das eigentlich gewöhnt sind.
Und der hat den Michel Foucault inspiriert.
Genau. Michel Foucault hatten Sie beim letzten Vortrag auch schon erwähnt gefunden. Pierre Hadot deutet die Antike ein wenig anders. Er sagt, dass es den antiken Philosophen gar nicht darum gegangen ist, ein in sich schlüssiges, konsistentes Denksystem aufzubauen, sondern dass es eigentlich um geistige Übungen ging, die man in Schulen vollzog. Man hat immer sich gefragt, wenn man so Texte von den großen, namhaften Philosophen angeschaut hat, wie kann es eigentlich sein, dass der in diesem Text diese Behauptung aufstellt und im nächsten genau das Gegenteil behauptet? Warum sind die so widerspruchsvoll? Man hat sich das dann erklärt, dass die halt die Texte in verschiedenen Zeiten entstanden seien in einem Leben oder dass sie überarbeitet worden seien und so weiter. Aber der Pierre Hadot argumentiert ein bisschen anders und sagt, es ging denen gar nicht darum, in sich schlüssige Texte vorzulegen und Denksysteme, sondern es ging denen darum, das Denken und das Leben einzuüben. Und dass Philosophie eigentlich nicht dahin gestrebt hat in der Antike, das zu tun, was wir heute machen, Philosophie wissenschaftlich aufzufassen und so weiter, sondern dass es darum ging, einen Weg zu finden, das eigene Leben zu gestalten, das Leben zu führen. Ja. Dieses Buch von Pierre Hadot heißt Philosophie als Lebensform und erläutert es sehr, sehr eindringlich in meinen Augen. Und auf der Basis dieser Überlegungen wird heute in der Diskussion um den Begriff der Lebenskunst wieder angeschlossen. Ja. Man geht davon aus, dass man, so wie die antiken Philosophen das wohl auch getan haben, tatsächlich sozusagen das gute Leben trainieren kann. Ja? Dass man sein Leben führen kann, dass man es einrichten kann, dass man bis zum gewissen Grad zumindest mal tatsächlich bestimmen kann und lenken kann, wie sein eigenes Leben sich entwickeln wird. Ja? Indem man bestimmte Techniken sich einübt, zum Beispiel der Meditation, bestimmte Techniken der Argumentation, des Denkens und so weiter, die einem dazu helfen sollen, das Leben besser führen zu können, ein gelingenderes Leben einzurichten als ohne diese Techniken. Und an dem Punkt ist natürlich auch wieder so eine Grenzziehung interessant zu dem Begriff des Schicksals. Und das schließt jetzt an das an, was Sie gesagt haben, das musste ein bisschen vielleicht ausholen. Hier wird tatsächlich für die Philosophie sozusagen, ich formuliere es mal ein bisschen salopp, es wäre vielleicht für die Philosophie eine Aufgabe, sich zu überlegen, wie kann ich möglichst viele Räume des Lebensschicksals freigestalten. Also ohne Einflüsse der Vorhersehung, ohne Einflüsse dessen, was ich nicht mehr beeinflussen kann. Oder umgekehrt, wie kann ich meinen Lebensbereich als autonomes Wesen, das sein Leben selber führt, möglichst weit ausweiten.
Da hat einen, da darf ich vielleicht noch einfügen, da gibt es doch den berühmten Spruch des schwäbischen Pietisten Oettinger, also nicht der Ministerpräsident, sondern der schwäbische Pietist. Er sagte etwa so: Gott, gib mir, das war also ein Gebet, Gott, gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Finde ich gut.
Ist es von Oettinger?
Oettinger, ja.
Ja, ich habe das immer bisher, vielleicht ist es falsch, meine ich, habe es immer unter Augustinus verbunden.
Nee.
Nicht? So wurde es mir irgendwann mal gesagt. Ich glaube, dann hat der Bienen mir in Stuttgart was Falsches gesagt. Sehen Sie mal an.
Also meines Wissens ist das von Oettinger direkt.
Ja? Okay.
Dann aber vielleicht hat er auch seinen Augustinus gut gekannt und hat es übernommen.
Hm. Na gut.
Müsste man mal die Fundstelle bei Augustinus suchen, ne?
Ja.
Fragen Sie ihn.
Schon wieder eine Aufgabe.
Fragen Sie Ihren Doktorvater mal.
Ja, werde ich machen. Nun gut. Haben Sie noch Fragen? Dann würde ich sagen, sehen wir ganz gelassen unserem weiteren Schicksal entgegen dieses Abends und der nächsten Wochen. Vielen Dank.